Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Seit Mai sind die Museen bei uns nach der Lockdown-Schließung wieder geöffnet. In New York dürfen sie seit dieser Woche wieder Besucher empfangen. Der Direktor des New Yorker Metropolitan Museums, Max Hollein, sagte dazu gestern im Deutschlandfunk Kultur:
Ich glaube, es ist kein Moment wirklich zu feiern. Es ist auf der anderen Seite natürlich aber ein wichtiges Zeichen, wohl wissend, dass auch noch die Zukunft eine ganze Reihe von Herausforderungen in sich hat. Wahrscheinlich auch für uns als Institution.
So Max Hollein, Direktor des größten Museums in den USA, dem Metropolitan. Ja, und wie es den großen und kleineren Häusern der Kunst geht, dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Sendung ein Gespräch zu einer der beliebtesten Kunststile überhaupt, dem Impressionismus. Zuerst aber zu einem Filmprojekt, das wahrscheinlich unter schwierigen, sicher unter illegalen Bedingungen entstanden ist. Im chinesischen Wuhan haben Unbekannte während des Corona-bedingten Lockdowns gedreht, als die Stadt also komplett von der Außenwelt abgeriegelt war. In Krankenhäusern, bei Kontrollen, mit Drohnen. Produziert hat diesen Film der in Deutschland lebende chinesische Künstler Ai Weiwei. Und der Titel ist Coronation, zusammengesetzt aus Corona und Nation, Nation. Zu sehen ist diese Dokumentation als Video on Demand bei der Plattform Vimeo. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus: Wie ist denn dieser Film zustande gekommen und welche Bilder sehen wir da?
Ja, der Film versammelt Bilder eines Alltags im Ausnahmezustand, die aber ganz offensichtlich schon mit der Absicht eines filmischen Erzählens gedreht wurden. Also ziemlich professionell gemacht. Also da gibt es nicht so Handygewackel, zum Glück übrigens. Und er hat auch eine professionelle Dramaturgie. Also er beginnt mit einem Mann im Auto, der nach Wuhan fährt, um dort zu arbeiten als Arzt während der Krise, während des Lockdowns. Und dann sehen wir eben Szenen aus allen Lebensbereichen. Im Krankenhaus, die Routine des Pflegepersonals. Wir sehen einen Menschen, der vom Beatmungsgerät genommen wird, dessen Körper in sich zusammenfällt, der stirbt, Menschen, die im Freien Gymnastik machen, einen Lieferanten, der Leute im Lockdown mit Lebensmitteln beliefert, über den wir dann so verschiedene Milieus auch kennenlernen und auch Szenen, bei denen man als Zuschauer das Gefühl hat, ja, der Hals schnürt sich gleich zusammen, zum Beispiel die Übergabe der Asche von Verstorbenen an ihre Familien, also ein ganz großes Panorama.
Was sagt uns das über den chinesischen Umgang mit der Pandemie, der doch anders war als bei uns?
Ja, zum einen erlebt man die Gigantomanie eines Landes, ja, das zentral gesteuert ist und das dann an der Krise eigentlich dann auch bricht, diese Gigantomanie. Denn man sieht zum Beispiel einen riesigen Bahnhof mit 50, 60 Gleisen voller stillgelegter Hochgeschwindigkeitszüge oder mit Drohnen gefilmte riesige Autobahnkreuze, die aber dann einfach leer sind. Und natürlich erlebt man auch den Drill, die Propaganda der chinesischen Partei, zum Beispiel wenn Pflegekräfte dann aus anderen Regionen am Flughafen von Wuhan ankommen und dann mit rhythmischem Klatschen begrüßt werden. Also man erlebt genau, wie zentral gesteuert das alles ist. Und interessant oder beeindruckend fand ich zum Beispiel einen Arzt, der schier endlose Krankenhausgänge entlangläuft, vorbei an Plakaten mit der chinesischen Flagge. Also das ist schon, man merkt einfach die Alltagspräsenz der Partei.
Jetzt ist ja der Titel dieses Films Coronation ein bisschen seltsam. Coronation heißt Krönung. Andererseits ist das eben eine Zusammensetzung aus Corona und Nation. Also worauf zielt das eigentlich?
Also mir scheint dieser Titel doch ziemlich ironisch zu sein, weil also die Coronation, auch die Krönung, ist ja sozusagen eine Amtssetzung, die Intronisation eines Menschen, eine symbolische Machtübergabe. Und hier sehen wir einfach Bilder und Szenen auch einer großen Machtlosigkeit. Also sehr berührend fand ich zum Beispiel eine Szene, in der eine alte Frau, die eine Parteifunktion innehatte, die völlig kritiklos die Parteiparolen herunterbetet, die die Verhältnisse in China lobt. Und das hat was ganz Berührendes, diese ideologische Überzeugung inmitten der völligen Einsamkeit des Lockdowns. Und es gibt eben auch Menschen, die ganz offen das Missmanagement der Regierung kritisieren. Also bürokratische Fehler, Geschichten von Menschen, die nicht oder zu spät behandelt wurden, die durch administrative Löcher gefallen sind. Also wir erleben hier schon also die Grenzen der Partei, des Staates und der Macht. Deswegen ist dieser Titel, glaube ich, sehr ironisch zu lesen.
Ai Weiwei ist ja als Produzent des Films doch sicher ein Zugpferd. Welchen Anteil hat er denn überhaupt daran? Er hat ja nicht gedreht.
Nein, er konnte es ja nicht drehen. Er wäre, glaube ich, sofort sehr aufgefallen. Aber er hat den Film produziert und auch in seinem Atelier in Berlin wohl montiert und zusammengefügt und auch ihm eine Art Dramaturgie verliehen. Und es wurde ja in den Medien übrigens kritisiert oder Enttäuschung darüber geäußert, darüber, dass der Film zu wenig dissidentisch sei, dass er keine offene Kritik an China übe. Und ich finde, das muss er gar nicht. Also er lässt ja auch Kritiker zu Wort kommen. Er zeigt eben Lebensverhältnisse, Alltag in der Krise. Und er zeigt auch, dass die Menschen eben vom Staat und den Autoritäten auch ziemlich alleine gelassen sind. Also ausführlich zu Wort kommt zum Beispiel ein Wanderarbeiter, der in einem Betonrohbau feststeckt und nicht in seine Heimatprovinz zurück kann. Und der sich dann auf seinem Smartphone in einem Wust von bürokratischen Anordnungen verliert. Und das ist eine typische Ai Weiwei-Perspektive auf diesen Wanderarbeiter. Ich meine, man muss sagen, Ai Weiwei hat sich beschwert, dass sein Film von den Festivals von Toronto und Venedig abgelehnt worden sei. Dieser Film ist aber kein Festivalfilm, eher ein Dokument der Krise, das auch in einigen Jahren, glaube ich, noch interessant sein wird.
Katja Nikodemus über Coronation, eine Dokumentation über Wuhan im Lockdown, produziert von Ai Weiwei und zu sehen als Video on Demand im Netz. In den USA gehörte New York zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Städten. Mehr als 32.000 Menschen starben an einer Covid-19-Erkrankung. Bilder einer menschenleeren Stadt, vor deren Toren Massengräber ausgehoben wurden, werden wohl noch lange im kollektiven Gedächtnis bleiben. Auch für alle Kultursparten hat die Pandemie zum Teil katastrophale Folgen. In dieser Woche dürfen immerhin die Museen wieder öffnen, jedenfalls die, die finanziell überlebt haben. Über die New Yorker Museumslandschaft habe ich heute Nachmittag mit unserer Kunstkritikerin und Wahl-New Yorkerin Sascha Werner gesprochen und sie gefragt, wie es den Museen in New York geht.
Es geht ihnen schlecht. Ausnahmslos alle haben massive Entlassungen hinter sich und ebenso massive Defizite vor sich. Also das Metropolitan Museum zum Beispiel hat ein Fünftel seiner Angestellten entlassen und sieht einem Defizit von 150 Millionen Dollar entgegen. Das Whitney Museum, das Guggenheim und das Museum of Modern Art, die ja allesamt nicht nur zu den größten und bekanntesten, sondern auch zu den reichsten Museen der Vereinigten Staaten gehören, sie alle kämpfen mit ähnlich verheerenden Zahlen. Und das hat natürlich stark reduzierte Ausstellungsprogramme zur Folge. Insgesamt beklagen die Kulturinstitutionen einen Verlust von fast einer Milliarde Dollar.
Das ist ein ziemlich düsteres Bild, das Sie da zeichnen. Was bedeutet das für die Zukunft der New Yorker Museen?
Naja, insgesamt sehen die Museen New Yorks ihre Zukunft diverser. Denn interessant war, dass die Zwangspause im Kunstzirkus manche dazu genutzt haben, um auf ein Missverhältnis aufmerksam zu machen, das die Museumswelt schon lange plagt. Nämlich auf die Tatsache, dass die Führungsgremien der Museen nach wie vor überwiegend weiß sind. Die Massenproteste gegen Rassismus nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd haben den Forderungen nach mehr Diversität in diesen Reihen natürlich erst recht Nachdruck verliehen. Nun ist das ja alles schön und gut, wäre da nicht der Umstand, dass die Angestellten, die genau diese Institutionen jetzt inmitten der Corona-Krise entlassen haben, überwiegend People of Color sind, nämlich die Garderobefrauen und das Putzpersonal. Also man muss schon sehr guten Willens sein, um da nicht von Augenwischerei zu sprechen.
Also wenn wir jetzt die wirtschaftlichen Einbußen sehen, die Rassismusprobleme, die es offenbar gibt, welche Rolle können Museen angesichts dieser Probleme in dieser ja politisch und gesellschaftlich doch ziemlich angespannten Zeit da noch spielen?
Also vor allem sollten Sie sich wohl mal eingestehen, dass Sie nicht mehr die Hauptrolle spielen. Denn es war ja so angesagt, bei Museen sich in den letzten Jahren immer wieder als moralische Hochburgen zu inszenieren, weil sie mit ach so diversen Ausstellungsprogrammen die Möglichkeiten einer gerechteren Gesellschaft entworfen haben oder das zumindest vorgaben. Die Corona-Krise hat den rosaroten Schleier ziemlich zerfetzt, der die komplett andere Realität in diesen Museen, die komplett andere Realität der museumseigenen Strukturen kaschierte. Und letztlich dreht sich auch jetzt einfach alles wieder ums Geld. Die amerikanischen Museen sind anders als in Europa ja privat finanziert. Das Geld kommt von den millionenschweren Gönnern, die in den Museumsvorständen sitzen. Und Vorstände sind überwiegend weiß, weil auch Millionäre in den Vereinigten Staaten aufgrund der rassistischen Geschichte und Gegenwart weiß sind. Wenn die Museen also ihr Versprechen erfüllen und auch ihre Strukturen verändern, ihre Vorstände diversifizieren, dann riskieren sie damit, sich den Geldhahn abzudrehen. Und das ist post-Corona natürlich fatal. Wie sie sich aus dieser Situation wieder elegant manövrieren, bleibt abzuwarten. Aber man kann sicher sagen, dass die Corona-Krise für amerikanische Museen das Ende der Doppelmoral bedeutet.
Sascha Werner, über die Museen in New York. Ab dieser Woche dürfen die Häuser wieder öffnen. Ja, und die Direktoren stehen nun also vor dem Dilemma, einerseits weniger Besucher reinlassen zu dürfen, andererseits die finanziellen Einbußen auszugleichen. Wenn es eine Kunstrichtung gibt, die verlässlich ein großes Publikum anzieht, dann ist es der Impressionismus. Claude Monet, Edgar Degas oder Edouard Manet finden sich nicht nur im Museum, sondern auch auf Postern, Tassen oder sonstigen Gegenständen. Dabei war dieser impressionistische Stil am Anfang ein ziemlicher Reinfall. Der Titel unserer Gesprächsreihe in diesem Sommer, Nah und Fern, beschreibt diesen Malstil aus vielen Punkten eigentlich ganz gut, denn das, was man sieht, hängt stark vom Abstand zum Bild ab. In der Sammlung der Pinakotheken München sind fast alle bedeutenden impressionistischen Künstler zu sehen, auch Claude Monet mit einem der berühmten Seerosenbilder. Ich habe den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, Bernhard Marz, gefragt, wie nah er denn selbst an diese Bilder herangeht.
Bei vielen Bildern, und die Impressionisten gehören dazu, kommt es nicht darauf an, vor einer Linie Halt zu machen, sondern vorwärts und rückwärts zu gehen. Man muss sich vor der Kunst bewegen. Vorwärts und rückwärts heißt Nahsicht und Gesamtsicht im Wechsel. In der Nähe sieht man den Pinselduktus, manchmal sogar die Pastosität der Farbe. In der Fernsicht aus 3-4 Metern Entfernung sieht man die Seerosen als Gesamtheit. Und das ist ein Aspekt, der für das Museum so essentiell ist. Das unterscheidet auch das Museum vom Digitalen, wo man meistens nur eine Distanz hat. Also, was macht man vor den Seerosen? Man bewegt sich.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen, also in die Ferne sozusagen, weil das, was uns ja heute so vertraut ist, diese impressionistischen Ikonen, die waren, als sie zum Beispiel in die alte Nationalgalerie kamen, in der sie ja auch schon tätig waren, da waren sie gar nicht so beliebt, denn das war französische Kunst und die war den Menschen im Kaiserreich eigentlich sehr fern aus politischen Gründen.
Ja, das ist ein spannendes Thema, die Sammlungsgeschichte impressionistischer Kunst in Deutschland. Deutschland hat sehr, sehr früh schon Impressionismus gesammelt. Und zwar die Mäzene, die Sammler, ganz wichtig dabei, jüdische Sammler wie die Familie Bernstein. Ganz wichtig waren dabei aber auch die Museumsdirektoren, damals alles Männer. Die haben im Verbund, im Zusammenspiel mit Sammlern oder auch mit Künstlern wie Max Liebermann, entdeckt und nach Deutschland geholt, was Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Modernität entwickelt hatte. Es gab also ein Publikum mit sehr wachem, offenem Blick, fast früher als in Frankreich, jedenfalls sehr verbreitet in vielen deutschen Städten, von Bremen bis ja Berlin sowieso, Köln und so weiter. Der Kaiser war verdammt engstirnig, Wilhelm II. Der hat nicht nur Käthe Kollwitz und die sogenannte Rinnsteinkunst, also das proletarisch realistisch gehaltene Oeuvre von Käthe Kollwitz, das engagierte Oeuvre, verdammt, sondern der Kaiser hat auch die französischen Impressionisten verdammt und ihre Nachfolger aus Deutschland, aber vor allen Dingen die Franzosen, weil sie für ihn auch die Kunst des Feindes, des Erzfeindes verkörperten. Da spielten also nationalistische, nationale, patriotische Aspekte rein. Und das andere war, der Kaiser war ein Liebhaber der realistischen Panoramamalerei. Anton von Werner sei hier genannt.
Kaiserproklamation in Versailles, das berühmte Bild.
Ja, schrecklich präzise. Alles fotografisch genau. Alle Uniformen, Epauletten und Ordenssterne mussten ausgearbeitet sein. Und daneben ein Monet, ein Manet, Cézanne, das war für ihn eine Provokation, eine ästhetische und eine politische Provokation. Und deswegen hat er eben auch bei den Erwerbungen der Nationalgalerie auf der Museumsinsel vor über 100 Jahren nicht nur dreingeredet, sondern am Ende letztendlich sogar den klugen, innovativen, begabten, engagierten Hugo von Tschudi vertrieben. Übrigens nach München.
Jetzt ist es ja so, Sie haben das eben, finde ich, in einem ganz schönen Wort Rinnsteinkunst beschrieben, dass die Impressionisten ja eigentlich auch genau das wollten. Also das dem Betrachter näher bringen, was vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat bis dahin in der Kunst, nämlich auch den flüchtigen Moment, der im Prinzip ja dann auch wieder weg ist. Also im nächsten Moment könnte das Bild dann auch schon wieder ganz anders sein. Was ist das für eine Nähe zum Alltäglichen eigentlich im Impressionismus?
Ja, man könnte so sagen, es ist oft ein gemalter Schnappschuss, also eine Momentaufnahme bei Renoir zum Beispiel, die Spiegelungen in der Bar, ganz spannend. Oder bei unserem Manet, das Frühstück, eine zufällige Begegnung eines etwas mürrisch-trotzigen, pubertierenden Sohnes mit dem Vater, der um die Ecke steht, sitzt und da wird gerade noch ein Kaffee oder eine Schokolade hereingebracht. Also eine Momentaufnahme in der Tat. Und wir hatten eingangs Monet und die Seerosen erwähnt. Das ist ja auch eine Momentaufnahme. Weil
von denen
das
ist ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, von denen es ja unglaublich viele gibt, über 100, oder?
Ja, es gibt unendlich viele Seerosen und es gibt ein großes panoramatisches Bild, so dass man inmitten des flirrenden Wassers mit den Spiegelungen der überhängenden Zweige und mit den Seerosen, den Blüten und Blättern inmitten eines solchen Panoramas ist. Es ging da nicht um eine Abbildhaftigkeit, um eine erzählerische oder deskriptive Präzision, sondern um eine Stimmungshaftigkeit. Auch wenn wir denken, Expression ist erst im Expressionismus üblich geworden, ist es eben eine Impression, ein momenthafter Eindruck, eine Stimmung. Das zeichnet diese Bilder aus. Ganz bekannt sind natürlich die Kathedralbilder von Monet aus Rouen, wo er ein und dieselbe Fassade immer wieder in anderem Licht, zu anderer Stunde, aber auch mit anderer, ja, gefühlter Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit malt. Faszinierend.
Also im Grunde genommen bringt er uns auch die physikalischen Eigenschaften einer Ansicht näher.
Ja, und damit steht der Impressionismus in einer Tradition. Es gibt im 17. Jahrhundert bei Philipps Koning schon Landschaftsbilder, wo man sieht, wie die Sonnenflecken über der Landschaft verteilt sind, weil die sich daraus ergeben, dass die Wolkendecke Löcher hat. Und dann gibt es im späten 18., frühen 19. Jahrhundert Maler, die sich mit Howard auseinandersetzen, einem englischen Autor, der sich mit Wolkenformationen beschäftigt hat, wo also nicht nur das Licht, sondern jetzt auch die Atmosphäre, die Luftfeuchtigkeit, die Wolken studiert werden, was für die Ölmalerei, namentlich für die Ölstudien, die Skizzen, dann im frühen 19. Jahrhundert eine immense Rolle spielte. Der Impressionismus ist also, wenn ich das jetzt hier mit der vielleicht passenden Metapher sagen darf, nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat eine Geschichte, auch eine theoretische Geschichte mit Künstlern und Autoren wie Valenciennes, der sich eben mit diesen Dingen des Malens im Freien schon beschäftigt. Aber der Impressionismus selbst geht dann eben noch einen Schritt weiter und macht das zum großen Konzept in großen Formaten.
Jetzt ist ja das Interessante am Impressionismus, dass auf der einen Seite das, was uns alltäglich umgibt, was ganz nah ist, eine große Rolle spielt, auf der anderen Seite stilistisch aber etwas da hineinkommt, was ganz weit weg ist, nämlich japanische Kunst. Also Japan hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts gerade erst nach 200 Jahren Abschottung geöffnet und dann kommen zum Beispiel diese Holzschnitte von Hokusai ins europäische Künstlerbewusstsein. Wie stark ist dieser Einfluss aus der Ferne?
Das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Die Flächigkeit, das Ornamentale, das sind zwei Aspekte des Japonismus, wie man diese Stilrichtung dann auch nannte. Also die Adaption japanischer Holzschnitte spielt eine sehr große Rolle. Wenn unsere Hörer jetzt die Website aufmachen würden, www.sammlungpinakothek.de, dann könnten sie unter Monet sich das Bild anschauen. Und dann würde man sehen, wie die Seerosenblätter als kleine flächige Inseln in einem blauen und in einem reflektiert grünen Areal schwimmen. Die räumliche Tiefe der Perspektive spielte da streckenweise keine große Rolle, sondern eben das Flächige. Und nicht zufällig hat man in der Zeit nicht nur Holzschnitte gesammelt, sondern zum Beispiel auch Wandschirme aus Japan nach Europa gebracht, um all diese kulturellen Zeugnisse einer faszinierenden großen Kultur mit hoher Sublimierung ihrer Ästhetik zu adaptieren und sich damit zu umgeben.
Haben Sie eigentlich, Bernhard Marz, eine Erklärung dafür, warum der Impressionismus auch heute immer noch so beliebt ist, warum das auch so gut im Museum funktioniert? Es gibt ja Kunststile, die uns auch vielleicht von ihrer Stilistik her oder von dem, womit sie sich beschäftigen, viel näher sind.
Ja, der Impressionismus ist enorm eingängig. Wobei man gleich sagen muss, es gibt Randfiguren wie Edouard Manet, die da schon etwas Widerstand leisten. Aber Monet oder Renoir malen paradiesische Welten. Sie sehen also Schönheit in der Natur und in der Figur. Und das ist eine Kunst, die leistet keinen starken Widerstand. Bei Manet sieht es schon anders aus. Ich glaube, dass aber diese Eingängigkeit eine große Rolle spielt. Und wenn wir jetzt das Verständnis des Museums vom 19. Jahrhundert her denken, von Humboldt, dann heißt es erst erfreuen, dann belehren. Das sei der Umgang mit der Kunst. Und die Impressionisten erfreuen durch wunderbare Farbigkeit, durch heitere, lichte Motive, durch eine Palette, in der Schwarz und Braun marginal oder gar nicht vorhanden sind. Man kann es ganz simpel sagen, es ist einfach schön.
Bernhard Marz über den Erfolg des Impressionismus im Museum. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch wurde für morgen Nachmittag in Minsk zum Verhör einbestellt. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich.
Als Mitglied des sogenannten Koordinierungsrates, der zwischen den Protestierenden und der politischen Führung vermitteln will, wird Svetlana Alexejewitsch von der Regierung Lukaschenko illegaler Versuch der Machtergreifung vorgeworfen. Der Generalstaatsanwalt hat Klage eingereicht. Zwei Mitglieder des Rates sind bereits verhaftet worden. Die Schriftstellerin Nina George ist Präsidentin der Autorenvereinigung European Writers Council und sie hat gegenüber Kultur heute die Rolle von Svetlana Alexejewitsch so beschrieben.
Sie ist eine Frau, die niemals Angst vor Lukaschenko hatte. Einer der sicherlich schönsten Sätze von ihr ist: Präsident Lukaschenko, steigen Sie in das nächste Flugzeug und verlassen Sie das Land. Und sie ist aber auch jemand, der sagt, wir haben es zurzeit mit einer Regierung zu tun, die dem eigenen Volk den Krieg erklärt hat. Und sicherlich wird sie auch dazu Auskunft geben müssen. Unsere Kollegen des Verbands belarussischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben bereits aufgerufen zur Unterstützung. Das heißt, es wird sich durchaus eine Protestmenge vor dem Gebäude der Ermittlungsbehörde finden.
Und Stimmen des Protestes machen allerdings nicht nur in Belarus auf sich aufmerksam. AutorInnenverbände und auch VerlegerInnenverbände weltweit haben sich der Solidaritätsbewegung angeschlossen. So auch vor wenigen Minuten der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Alles im Namen der Freiheit des Wortes, so Nina George vom European Writers Council. Bei der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Großbritanniens sind in London mehrere Entscheidungen gefallen. Die erste hat die BBC mitgeteilt, als Veranstalterin des traditionsreichen und weltweit beliebten Last Night of the Proms-Konzertes in der Royal Albert Hall. Am 12. September wird es Corona-bedingt zwar ohne Live-Publikum stattfinden müssen, aber auf die umstrittenen Lieder Land of Hope and Glory und Rule Britannia wird man nicht verzichten. Obwohl, und das war der Anlass für die hitzige Diskussion, obwohl es zum Beispiel in Rule Britannia heißt, herrsche Britannien, Briten werden niemals Sklaven sein. Der BBC-Entscheidung muss sich jetzt auch die Dirigentin des Abends, die Finnin Dalia Stasevska, beugen. Sie hatte sich als Unterstützerin der Black Lives Matter-Bewegung für ein geändertes, für ein moderneres Musikprogramm stark gemacht. Offensichtlich vergeblich. Anders geht man im British Museum mit dem Erbe des Empire um. Dort wurde eine Büste des Gründungsvaters Hans Sloane quasi vom Sockel gestoßen und an anderer Stelle im Museum ins kritische Rampenlicht gestellt. Sloanes umfangreiche Sammlungen von Fossilien, Gemälden, Münzen und Antiquitäten waren der Grundstock des British Museum gewesen. Doch ab dem späten 17. Jahrhundert hatte er auf jamaikanischen Zuckerrohrplantagen Sklaven für sich arbeiten lassen. Dieses ambivalente Bild wird nun im British Museum erläutert. Wir dürfen nichts verstecken, kommentierte der deutsche Museumschef Hartwig Fischer diese Entscheidung. Wir müssen unsere eigene Geschichte verstehen. Ja, und was ist noch passiert an diesem Kulturdienstag? Der Verein Pro Quote und der Bundesverband Schauspiel kritisieren, dass die Berlinale Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszeichnen will. Man befürchtet, dass Frauen nun schlechtere Preischancen haben wollen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich. Die Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja aus Belarus hat heute vor dem EU-Parlament gesprochen. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Damit geht Kultur heute zu Ende. Mein Name ist Anja Reinhardt. Ihnen noch einen schönen Abend.